NDR Info. Echo des Tages.
Heute haben der Vorsitzende Kim und ich bestätigt, dass es unser gemeinsames Ziel ist, eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel durch vollständige nukleare Abrüstung zu erreichen.
Ein Korea ohne Atomwaffen, vollständige nukleare Abrüstung. So hat heute Südkoreas Präsident Moon das wichtigste Ergebnis des Gipfeltreffens zusammengefasst. Es sind zwar zunächst nur Ankündigungen und Versprechungen, die bei dem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim gemacht wurden, aber der Gipfel hat nicht nur in der Region große Hoffnungen geweckt. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Merkel in Washington. Die Kanzlerin spricht mit Trump über drohende Strafzölle. Kampf gegen Bienensterben. Die EU verbietet bestimmte Pestizide. Public Viewing. Der Bundestag beschließt Sonderregelungen für den Lärmschutz und wieder vereint. ABBA will nach 35 Jahren wieder zwei Lieder aufnehmen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Korea. Ein historischer Gipfel, ein neues Kapitel in der Geschichte Koreas, Ausgangspunkt für eine neue Ära des Friedens. Das Treffen von Südkoreas Präsident Moon und Nordkoreas Machthaber Kim ist in beiden Staaten fast euphorisch gefeiert worden. Und sicher ist bei den Menschen in Korea die Hoffnung groß, dass nach vielen Jahren der Konfrontation jetzt eine Annäherung möglich wird. Die beiden Staatschefs waren heute im Grenzort Panmunjom zusammengekommen. Man versprach sich gegenseitig, aktiv beim Aufbau eines dauerhaften Friedenssystems zusammenzuarbeiten. Aus Seoul berichtet Katrin Erdmann.
Mit einem Durchbruch dieser Tragweite hat niemand gerechnet. Als Kim Jong-un schon auf dem Heimweg war, meldete das nordkoreanische Fernsehen. Kim Jong-un hat offenherzig mit Präsident Moon Jae-in alle Themen angesprochen, die das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea verbessern und Frieden, Wohlstand und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel herbeiführen können. In den letzten Tagen hatte man schon erfahren, dass die Abschaffung der Atomwaffen ganz oben auf dem Wunschzettel des südkoreanischen Präsidenten steht. Aber weitere Themen waren nicht genannt worden. Und wie weit sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gerade bei der Denuklearisierung kompromissbereit zeigen würde, war nicht abzusehen. Nun heißt es in der sogenannten Panmunjom-Erklärung, die beiden Koreas seien sich einig über die vollständige Abrüstung von Atomwaffen. Heute haben der Vorsitzende Kim und ich bestätigt, dass es unser gemeinsames Ziel ist, eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel durch vollständige nukleare Abrüstung zu erreichen. Wie und wann das geschehen soll, ist noch offen. Doch die Präambel der Erklärung lässt hoffen. Die beiden Führer, so heißt es dort, erklären feierlich vor ihrem Volk von 80 Millionen Menschen und der gesamten Welt, dass es auf der koreanischen Halbinsel keinen Krieg mehr geben wird und ein neues Zeitalter des Friedens begonnen hat. Heute hatten wir ein historisches Treffen und haben eine wertvolle Übereinkunft erzielt unter den aufmerksamen Augen der ganzen Welt. Wir haben einen neuen Anfang für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der ganzen Welt gesetzt. Dass dieses neue Zeitalter nicht von heute auf morgen beginnen kann, macht folgender Vorbehalt deutlich. Süd und Nord, so heißt es in der Erklärung, wollen die Reduzierung der Waffen allmählich umsetzen, wenn die militärischen Spannungen beendet sind und Vertrauen geschaffen wurde. Um den Koreakrieg, der das Land in den 50er Jahren verwüstete, auch juristisch zu Ende zu bringen, schlagen die beiden Vertragspartner vor, den herrschenden Waffenstillstand durch einen Friedensvertrag zu ersetzen. Dazu bedarf es allerdings der Mitarbeit der USA und Chinas, denn Südkorea ist gar keine Vertragspartei. Bemühungen, die militärischen Spannungen abzubauen, sollen auf allen Ebenen unternommen werden, auch auf See und in der Luft. Um darüber genauer zu sprechen, werden bis Ende Mai Militärgespräche zwischen Nord- und Südkorea geführt werden. Die vor Jahren eingestellten Zusammenkünfte von Familien, die durch die Teilung der beiden Koreas auseinandergerissen wurden, sollen im August wieder aufgenommen werden. Und auch die stillgelegte Sonderwirtschaftszone Kaesong bekommt eine neue Chance. Dort soll ein gemeinsames Büro von Nord- und Südkorea seinen Betrieb aufnehmen. Die Bilanz des nordkoreanischen Führers fiel blumig aus. Wir haben dem eingefrorenen Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea Lebewohl gesagt. Das war ein Albtraum. Und jetzt verkünden wir der Welt den Beginn eines warmen Frühlings.
Katrin Erdmann berichtete aus Seoul. Der amerikanische Präsident Trump reagierte auf seine Weise auf die Ergebnisse des Korea-Gipfels, nämlich per Twitter. Aus Washington, Martin Kanzelmeier.
Es seien gute Dinge, die da geschehen. Man müsse aber abwarten, welche langfristigen Erfolgschancen das Treffen biete. Nur mit der Zeit könne man das beurteilen. In einer zweiten Twitter-Botschaft 10 Minuten später äußerte sich Trump deutlich optimistischer und betonte den Anteil Amerikas an den aktuellen Entwicklungen. Der Koreakrieg ist dabei, zu Ende zu gehen, schrieb Trump in Großbuchstaben. Die Vereinigten Staaten und all ihre großartigen Bürger sollten sehr stolz auf das sein, was gerade in Korea passiert. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach betont, dass es seine harte Haltung und die von ihm angestrengten weltweiten Sanktionen gegenüber Nordkorea waren, die dessen Machthaber Kim Jong-un an den Verhandlungstisch gebracht haben. In einem dritten Tweet, eine knappe Stunde später, schickte Trump noch einen Dank an Chinas Präsidenten hinterher. Bitte vergesst nicht die große Hilfe, die mein guter Freund, Chinas Präsident Xi, für die Vereinigten Staaten war, vor allem an der Grenze zu Nordkorea. Ohne ihn, so Trump, wäre es ein viel längerer und schwierigerer Prozess geworden. Trump hatte sich zuletzt deutlich freundlicher über Nordkoreas Machthaber Kim geäußert als noch zu Beginn des Jahres. Für Ende Mai oder Anfang Juni ist auch ein Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Jong-un geplant.
Aus Washington war das Martin Ganselmeier. Korea auf Friedenskurs, was heute zum Abschluss des Gipfels beschlossen wurde, wirkt wie ein echter Durchbruch und weckt Hoffnungen. Zu Recht Jürgen Hanefeld kommentiert.
Wer hätte das geahnt? Was wie ein sonniger, wohlorchestrierter Händeschütteltermin begann, endete in einem Triumphzug für Moon Jae-in. Der zurückhaltende, aber hartnäckige Präsident Südkoreas hat gegen alle Wahrscheinlichkeit so ziemlich alles durchgesetzt, was durchzusetzen war. Atomwaffenfreie Halbinsel, schrittweiser Abbau von Waffen auf beiden Seiten, endlich ein Friedensvertrag anstelle des Waffenstillstands, der de facto die beiden Koreas noch immer im Kriegszustand hält. Da nehmen sich die konkreten Schritte geradezu bescheiden aus. Mit den Familienzusammenführungen wieder zu beginnen, die Sonderwirtschaftszone Kaesong erneut ins Spiel zu bringen und schon im Mai Militärgespräche anzupeilen, das scheint vor dem Hintergrund des großen Wurfes kaum noch erwähnenswert. Aber es wird zeigen, wie ernst und ehrlich das Abkommen gemeint ist. Denn nicht nur der stets skeptische japanische Premierminister Shinzo Abe will Taten sehen statt schöner Worte. Butter bei die Fische, könnte man sagen. Denn so schön die Bilder des Tages waren, die Umarmung der Staatsmänner, das gemeinsame Bäumepflanzen und ein liebevolles Nord-Süd-Menü zum Abendessen, nach Jahrzehnten der Eiszeit wäre es fahrlässig, sich allein auf Blütenträume zu verlassen. Auch Moon muss wissen, dass so ein Triumphzug nicht umsonst zu haben ist. Welche Gegenleistungen wird Nordkorea verlangen? Wie kann Kim seinem eigenen Volk erklären, dass die Anstrengungen, eine funktionsfähige Atomrakete zu bauen, nur dazu dienten, sie gleich wieder zu verschrotten? Wie nachhaltig ist die Panmunjom-Erklärung also? Kims großes Ziel, mit dem amerikanischen Präsidenten auf Augenhöhe zu verhandeln, erreicht er nicht mit leeren Händen. Er wird also sein Atompotenzial noch eine Weile im Schrank behalten. Zumindest bis das Treffen mit Trump auch für ihn einen Erfolg gebracht hat. Und bis er seinem Volk bewiesen hat, dass seine Strategie aufgegangen ist. Das würde zumindest bedeuten, dass die Sanktionen, die sein Land allmählich strangulieren, aufgehoben werden und Nordkorea in den normalen Kreis der Völkergemeinschaft aufgenommen wird. Präsident Moon hat zunächst einmal nur ein wunderschönes Stück Papier in der Hand. Welchen Wert es hat, wird man sehen, wenn der nächste Gipfel ansteht, in 4 Wochen mit Donald Trump.
Jürgen Hanefeld kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Merkel in Washington. Dass dem Besuch der Kanzlerin irgendwie der Geruch von zweiter Liga anhaftet, ist klar, seit Macron Mitte der Woche vorgelegt hat. Frankreichs Präsident bekam sozusagen einen Erstligabesuch bei Trump mit allem Pomp und viel Pathos, die öffentlich zelebrierte Männerfreundschaft inklusive. Die Sachprobleme aber, die mit dem amerikanischen Präsidenten geklärt werden müssen, die sind die gleichen. Unter anderem der drohende Handelskrieg mit der EU, außerdem das Atomabkommen mit dem Iran. Ich habe meinen Kollegen Thorsten Teichmann in Washington gefragt. Der offizielle Besuchteil hat ja gerade begonnen. Was erwartet die Kanzlerin denn heute Abend im Weißen Haus?
Die Kanzlerin ist hergekommen zu einem Arbeitsbesuch. Und das muss man vielleicht noch mal unterscheiden zu dem Staatsbesuch, den der französische Präsident Macron hier geplant und ausgeführt hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn man bei Macron mal den ganzen Pomp abzieht, dann hat er mit Trump womöglich auch nur 2 Stunden gehabt, um über die wirklich brennenden Themen zu sprechen. So viel Zeit bleibt auch der Kanzlerin, die jetzt gerade vor dem Weißen Haus vorgefahren ist. Sie trifft sich mit Trump zuerst zu einem 4-Augen-Gespräch. Dann haben beide ein gemeinsames Mittagessen zusammen mit Mitgliedern der Regierung, der US-Administration. Und dann gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz, in der beide ihre Positionen zu den strittigen Fragen Iran, Handelsabkommen, Syrien nochmal darstellen werden.
Was ist denn in der Sache von diesem Treffen zu erwarten? Trump will ja ab dem 1. Mai Strafzölle auf Aluminium und Stahl in Kraft setzen. Das haben Sie angesprochen, gegen die EU. Ist es denkbar, dass hier noch ein Kompromiss gefunden wird?
Das haben sowohl Macron schon diese Woche versucht, als eben jetzt auch die Kanzlerin. Sie werden noch einmal ihn versuchen zu überzeugen davon, dass zwischen Verbündeten ein Handelskrieg keine besonders gute Idee ist, weil es ein schlechtes Beispiel gibt für den Rest der Welt und weil die Interessen doch eigentlich gemeinsame sind. Also hier wird immer wieder davon gesprochen, dass Trump doch wissen müsste, dass es keine Verlierer bei diesen Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika gibt, sondern dass beide Seiten davon profitieren. Trump sieht das anders. Der glaubt, wenn einer gewinnt, dann verliert auch einer. Der sieht nicht den Ausgleich, der sieht nicht, dass die Zölle unterschiedlich bei unterschiedlichen Produkten angesetzt sind und insgesamt dadurch ein Ausgleich möglich ist, sondern er sieht nur, dass die Handelsbilanz vor allem eben gegenüber Deutschland nicht ausgeglichen ist, für die Amerikaner negativ ist und das möchte er ändern und da ist der Besuch für die Kanzlerin sozusagen für ihn auch im eigenen Land wichtig, weil er zeigen muss, dass er zu dem, was er bisher gesagt hat, steht.
Zweites wichtiges Konfliktthema ist das Atomabkommen mit dem Iran, das die EU unbedingt retten will. Gibt es da noch Aussichten, dass sich Trump von Merkel überzeugen lässt?
Also Merkel wird hier auch die gleichen Punkte anbringen wie Macron schon. Die Europäer, vor allem eben Deutschland, Frankreich und Großbritannien, schlagen vor, dass man das Atomabkommen unangetastet lässt, dass man aber mit Iran neue Gespräche sucht im Bereich der ballistischen Waffen, im Bereich des Einflusses von Teheran in Syrien und im Jemen und dass man hier über neue Gespräche Abmachungen findet und Iran auch durchaus drohen und Druck machen kann, dass man sich da politisch bewegen muss. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Ist das den Europäern auch gegenüber Teheran möglich, denn Trump wird diese Gespräche immer wieder in Verbindung bringen mit dem Atomabkommen. Iran wird aber nur auf Gespräche eingehen, wenn wirklich klar ist, da passiert etwas Neues. Da gibt es womöglich auch Aussichten auf eine weitere Annäherung mit den USA. Ist Trump bereit, das zu geben? Ich kann das im Moment nicht erkennen. Das ist eine verdammt schwierige Kiste.
Soweit Thorsten Teichmann aus Washington über den Besuch der deutschen Kanzlerin beim amerikanischen Präsidenten. Noch hat die Forschung das Phänomen der sterbenden Bienenvölker nicht vollständig aufgeklärt, aber als gesichert gilt, dass Pestizide eine Rolle spielen. Das Bienensterben hält jedenfalls seit etlichen Jahren an, ungebrochen. In Deutschland zum Beispiel gab es im vergangenen Herbst noch etwa 800.000 Bienenvölker. In diesem Jahr dürften es 20% weniger sein, schätzen Experten. Als eine der Ursachen für das Bienensterben gelten die sogenannten Neonicotinoide. Das sind Insektenvernichtungsmittel, die zum Schutz von Pflanzen eingesetzt werden. Diese Neonicotinoide dürfen bald nicht mehr im Freiland eingesetzt werden. Das haben heute die EU-Länder beschlossen. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Das Freilandverbot für 3 Insektengifte kommt. Die Mehrheit der EU-Länder hat dafür gestimmt, dass das Versprühen dieser Neonicotinoide auf Feldern künftig in ganz Europa verboten wird. Bis das Verbot in Kraft tritt, wird es aber wohl noch etwa ein halbes Jahr dauern, also bis kurz vor Jahresende. In Gewächshäusern dürfen diese Chemikalien allerdings weiterhin verwendet werden. 16 EU-Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien, stimmten für ein Verbot und folgten damit dem Vorschlag der EU-Kommission. Gegen das Freilandverbot der 3 Insektizide waren Dänemark, Tschechien, Ungarn und Rumänien. 8 Länder enthielten sich bei der Abstimmung. Das sind auffallend viele, darunter Polen, Portugal und Belgien. Damit kam eine knappe Mehrheit für ein Freilandverbot der 3 Neonicotinoide zustande. Das ist ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, sagt der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling am Telefon.
Ja, ich freue mich zunächst mal ganz heftig darüber, weil das bis gestern ja noch gar nicht klar war, ob es überhaupt zu einem Verbot dieser 3 Stoffe kommt. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Schritt und längst überfälliger Schritt, muss ich auch sagen, in die Richtung, dass wir endlich dazu kommen, gefährliche Insektizide vom Markt zu nehmen.
Bauern setzen Neonicotinoide ein, um ihre Pflanzen damit gegen Schädlinge zu schützen. Aber die Chemikalien sind auch für viele Bienen, Schmetterlinge und Insekten tödlich. Die Tiere, die überleben, verlieren häufig ihren Orientierungssinn. Das ist vor allem für Bienen dramatisch, die dann nicht mehr zurück zu ihrem Stock finden. Die Chemikalien beeinflussen auch die Fortpflanzung der Tiere. Die Population schrumpft. Bienen sind nicht nur wichtig für die Artenvielfalt, sondern auch für die Nahrungsmittelproduktion. Durch die Bestäubung der Blüten, zum Beispiel von Erdbeeren, aber auch von Kirsch- und Apfelbäumen. Allein in Deutschland wird der volkswirtschaftliche Nutzen der Bienenbestäubung auf rund 2,7 Milliarden Euro geschätzt.
Das Insektensterben ist ein ernstes Problem und wir müssen alles tun, um es zu verhindern,
fordert der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Ein Verbot im Freiland ist gut, aber dass die Insektizide weiterhin in Gewächshäusern verwendet werden dürfen, ist völlig inkonsequent, kritisiert der grüne Politiker Martin Häusling.
Die Holländer haben da starken Druck gemacht, dass diese Stoffe weiterhin in Gewächshäusern erlaubt sind.
Gerade in den Niederlanden und in Spanien wird viel Obst und Gemüse in riesigen Gewächshäusern angebaut. Die Tatsache, dass die Neonicotinoide dort weiterhin verwendet werden dürfen, war höchstwahrscheinlich das Zugeständnis dafür, dass genau diese beiden wichtigen Länder dem Freilandverbot zustimmten.
Das Thema Tierschutz stand heute ganz oben auf der Tagesordnung in Münster. Seit Mittwoch haben hier die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern beraten. Unter anderem ging es um die Frage, wie künftig bei der Kastration von Ferkeln vorgegangen werden soll. Der Eingriff wird häufig ohne jede Betäubung durchgeführt. Hier konnten sich die Minister nicht einigen. Fortschritte immerhin gab es beim Thema Tierwohl-Label. Aus Münster Stefan Hackenbruch.
Es sei der Wunsch der Verbraucher, für gutes Fleisch aus guter Haltung auch mehr zu bezahlen. Um zu erkennen, wie die Tiere gehalten werden, wollen die Agrarminister ein staatliches Tierwohl-Label einführen. Dazu soll nun der Bund die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Bauern wissen, wie sie gegebenenfalls ihre Ställe umbauen müssen. Weil die Verständigung auf eine einheitliche Regelung innerhalb der EU Jahre dauern könnte, wolle Deutschland vorangehen und sich danach für ein europaweites Tierwohl-Label einsetzen. Doch auch die deutsche Lösung werde laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner noch eine gewisse Zeit dauern.
Wir hätten es auch gerne morgen im Regal, aber muss ein Tier ja auch erstmal in diesen Bedingungen gehalten werden, bevor es dann zum Verzehr angeboten wird.
Einig sind sich die Agrarminister auch beim Thema Tiertransporte. Tiere aus der EU sollen künftig zur Schlachtung nicht mehr in Drittländer gebracht werden dürfen. NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze-Vöcking.
Hierfür soll sich der Bund auf EU-Ebene einsetzen. Die Bitte haben wir dementsprechend auch ausgesprochen. Und auch innerhalb der EU soll der Transport eingeschränkt und regionale Strukturen gestärkt werden.
Die Forderungen der Milchbauern haben die Minister nicht erfüllt. Die Landwirte wollten die Milchmengen in Zeiten niedriger Preise deckeln lassen. Dem kamen die Minister nicht nach. Doch Till Backhaus, Landwirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern, nimmt die Molkereien in die Pflicht.
Und das ist mein Appell. Letztmalig, wenn die Molkereien jetzt nicht endlich handeln und auf fairer Basis mit den Milchproduzenten zu vertraglichen Regelungen kommen, werden wir weitere Initiativen starten.
Keine klare Ansage gab es für die Ferkelerzeuger. Sie dürfen ab dem nächsten Jahr ihre Tiere nicht mehr, wie derzeit noch üblich, ohne Betäubung kastrieren. Wie sie aber stattdessen vorgehen sollen, dazu konnten sich die Agrarminister nicht einigen.
Die Beziehungen der NATO zu Russland sind angespannt. Die Ukraine, Syrien, der Fall Skripal, Hackerangriffe. Bei all diesen Themen gibt es Konflikte mit Moskau. Wie soll die NATO damit umgehen? Darüber haben heute die Außenminister der Bündnisstaaten beraten. Seinen ersten Auftritt in diesem Kreis hatte dabei auch der neue amerikanische Außenminister Mike Pompeo. Und damit stand auch ein für die Deutschen unangenehmes Thema auf der Tagesordnung, die Verteidigungsausgaben. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Der NATO-Generalsekretär hatte ganz genau nachgerechnet. Exakt 12 Stunden und 34 Minuten nach seiner Bestätigung durch den US-Senat habe Mike Pompeo das Wort im Kreis seiner NATO-Kollegen ergriffen, verkündete Jens Stoltenberg. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Natürlich wertet man es im NATO-Hauptquartier als Zeichen unverbrüchlicher Treue, dass der neue Außenminister dieses Treffen offensichtlich um keinen Preis verpassen wollte. Es gebe gute Gründe dafür, dass er so schnell gekommen sei, erklärte Pompeo.
The work that's being done here today is invaluable.
Die Arbeit, die hier gemacht wird, ist von unschätzbarem Wert. Die NATO-Ziele würden den USA viel bedeuten, fügte der frisch Vereidigte noch an. Zumindest zur Begrüßung gab sich der als Falke geltende Mike Pompeo also einigermaßen handsam.
meine, die Tatsache, dass er sozusagen als erste Amtshandlung zur Sitzung der Außenminister bei der NATO gekommen ist, ist, finde ich, schon ein Statement.
Befand auch der deutsche Außenminister Heiko Maas, der ebenfalls seinen Premierenauftritt bei der Allianz hatte, jedoch sogleich den US-Druck beim Thema Verteidigungsausgaben zu spüren bekam. Seit seinem Amtseid fordert US-Präsident Donald Trump beständig, dass die Europäer mehr Geld in die NATO-Kasse einzahlen und hat dabei insbesondere Deutschland im Visier. Diese Botschaft aus Washington an die Europäer hatte auch Mike Pompeo im Gepäck.
Dass die Vereinigten Staaten diese Auffassung und diese Erwartung haben, ist jetzt nicht neu und insofern war auch der Hinweis von ihm für mich nicht neu.
Befand Heiko Maas, der mit Blick auf die NATO-Ausgabenziele darauf verwies, dass die Bundesregierung sich ja mitten in den Haushaltsberatungen befinde.
Insofern gehen wir davon aus, dass wir das, was von uns verlangt wird, schrittweise auch erfüllen werden.
Die NATO-Staaten hatten beschlossen, sich bis 2024 dem Ziel anzunähern, dass jedes Land 2% seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung stecke. Davon ist Deutschland weit entfernt.
Für Flüchtlinge aus Syrien ist es eine schlimme Nachricht. Jedenfalls für alle, die in der Heimat ein Haus oder ein Grundstück besitzen. Viele haben gehofft, nach dem Ende des Bürgerkrieges dorthin zurückkehren zu können. Doch diese Hoffnung macht jetzt das Assad-Regime zunichte. Ein neues Dekret sieht vor, dass sich bei der Ausweisung von Neubaugebieten frühere Eigentümer innerhalb von 30 Tagen melden müssen. Unmöglich für Flüchtlinge, praktisch also eine Enteignung. Die Bundesregierung, so berichtet Christina Nagel, reagierte heute empört.
Die Bundesregierung, betonte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer, werde nicht tatenlos zusehen, wie Millionen syrischer Flüchtlinge unter fadenscheinigem Vorwand enteignet und um Haus und Hof gebracht würden. Gemeinsam mit den Partnern werde man überlegen, wie man ein solch zynisches Ansinnen verhindern könnte. Erste Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten der EU und der Vereinten Nationen liefen bereits, teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes mit. Ein möglicher Hebel, um Druck zu machen, könnte, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt, die Wiederaufbauhilfe sein. Diese Hilfe soll es nur geben, wenn es zeitgleich einen politischen Prozess gibt. Ein Dekret, das Flüchtlingen die Rückkehr verbaue und ihnen eine wirtschaftliche Perspektive nehme, sei in diesem Zusammenhang durchaus eine politische Frage. Anders sieht es bei den in dieser Woche auf der Geberkonferenz zugesagten Hilfen aus. Sie taugen aus Sicht des Auswärtigen Amtes nicht als Druckmittel. Es gehe hier um dringend benötigte humanitäre Hilfe für Menschen in Not, sowohl in Syrien als auch in den Nachbarländern.
Im Bundestag hat heute die AfD für erregte Debatten gesorgt. Die Partei findet, dass das deutsche Volk als Ganzes nicht genügend vor Verhetzung geschützt wird. Ein Gesetzentwurf, den die AfD heute in den Bundestag einbrachte, soll das ändern. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Im Plenarsaal ging es so hoch her, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mehrfach einschreiten musste. Das ist unglaublich, war aus Reihen der anderen Fraktionen zu hören, als der AfD-Abgeordnete Jens Mayer den Änderungsantrag seiner Fraktion zum Volksverhetzungsparagrafen vorstellte. Die AfD wolle, dass auch die Deutschen im eigenen Land vor Hetze und Pöbeleien geschützt werden, forderte der Jurist aus Sachsen.
Fragen Sie einmal die Kinder in westdeutschen Großstädten, ob gegen sie schon einmal in der Schule rassistisch gehetzt wurde, gerade weil sie deutsch sind. Es wird jährlich über 100 Millionen Euro für den Kampf gegen rechts ausgegeben. Für den Schutz der eigenen Bevölkerung vor rassistischer Hetze und Gewalt wird nichts oder so gut wie nichts getan. Das ist ein Skandal.
Die AfD will erreichen, dass im Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches ausdrücklich klargestellt wird, dass auch das deutsche Volk in seiner Gesamtheit vor Volksverhetzung geschützt werde. Eine Änderung des Gesetzes sei völlig überflüssig, kritisierte der FDP-Politiker Jürgen Martens.
Natürlich schützt Paragraph 130 Strafgesetzbuch auch Deutsche.
Die Regelungen zum Schutz vor Beleidigungen unterschieden nicht nach der Herkunft des Opfers und auch nicht nach der Herkunft des Täters, betonte der Liberale. Der Antrag der AfD passe in das typische Erzählmuster von Nationalpopulisten.
Das lautet, wir sind alle Opfer, diesmal von Fremden und die Fremden sind böse und deswegen müssen wir sie ausgrenzen und dafür gibt es auch besondere Strafregelungen und deswegen basteln wir euch einen Teutonenschutzparagraf.
Karl-Heinz Brunner von der SPD unterstrich, dass der Volksverhetzungsparagraf zwei Ziele verfolge. Erstens, den öffentlichen Frieden im Land zu wahren und zweitens, Minderheiten zu schützen.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus so zu verhindern, dass in Deutschland wieder der Mob loszieht. Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Schwule und Lesben, Farbige, Nichtfarbige, deutsche, nicht deutsche Menschen zu jagen, zu verunglimpfen, zusammenzutreiben.
Martina Renner von der Linksfraktion warf dem AfD-Politiker Meyer vor, er wolle den Paragraphen 130 eigentlich komplett abschaffen, um Hass und Hetze zu ermöglichen.
Und solange Sie und Ihresgleichen Brandreden halten, brauchen wir ein Gesetz, das die Opfer dagegen verteidigt.
Die AfD wolle eine autoritäre Zukunft vorbereiten, so Renner. Die AfD reagierte empört.
Ich habe eben den Zwischenruf Hetzerin gehört. Den rüge ich. Ich weiß nicht genau, wer es war, das wird das Protokoll feststellen. Ich rufe Sie damit zur Ordnung.
Auch die Union lehnt eine Änderung des Paragraphen ab. Wenn der eine oder andere etwas Böses sage, gäbe es dafür den Tatbestand der Beleidigung, betonte Patrick Sensburg von der CDU. Hetze jedweder Art sei nicht zu tolerieren.
Aber Finger weg von Gesetzen, wenn es nur darum dient, das eigene nationaldeutsche Antlitz anzustreichen und ins Licht zu rücken. Das ist falsch.
Der Antrag der AfD geht nun in den zuständigen Bundestagsausschuss. Eine Aussicht auf Erfolg besitzt er nicht.
Fußball-Weltmeisterschaft und Lärmschutz, das kann ein durchaus spannungsbelastetes Verhältnis sein. Der Bundesrat hat sich jetzt auf die Seite der Fußballfreunde gestellt. Für die Public-Viewing-Feste während der WM werden die Lärmschutzregeln außer Kraft gesetzt. Das hat die Länderkammer entschieden. Aus Berlin, Anja Günther.
Wenn Fußballfans ein WM-Tor der deutschen Nationalelf bejubeln, dann kann es ziemlich laut werden. So laut, dass die zulässige Dezibelmarke der Lärmschutzverordnung überschritten wird. Erstmals war die Verordnung daher zur WM 2006 außer Kraft gesetzt worden. Jetzt gilt das auch für die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft in Russland. Der Bundesrat machte das möglich. Public Viewing werde während der WM auch nach 22 Uhr grundsätzlich erlaubt sein, sagte Florian Pronold, SPD, Staatssekretär im bei diesem Thema federführenden Bundesumweltministerium.
Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass die deutsche Fußballmannschaft auch so spielt, dass wir möglichst oft von dieser Verordnung Gebrauch machen durch positive Jubelbekundungen zu später Stunde.
Über die konkreten Public-Viewing-Veranstaltungen entscheiden die zuständigen Kommunen. Am 31. Juli wird die Ausnahmeverordnung wieder außer Kraft gesetzt.
Das letzte Album haben sie 1981 aufgenommen. Agnetha, Benny, Björn und Annifried oder kurz ABBA. Inzwischen sind alle vier über 70 und sie wollen es noch einmal wissen. 35 Jahre nach der Trennung kommt ABBA wieder zusammen, jedenfalls für zwei Songs, Oke Bandixen.
Wie die neuen Lieder klingen werden, das wissen wir vermutlich erst im Dezember, denn dann sollen die beiden neuen Lieder veröffentlicht werden. I Still Have Faith in You soll das eine heißen. Die Aufnahmen hätten Spaß gemacht, so als habe die Zeit stillgestanden und sie seien nur für einen kurzen Urlaub weg gewesen. Das schrieb die Band in einer kurzen Erklärung, überschrieben mit Message from ABBA. Eine internationale Fernseh-Nostalgie-Show. Nicht mit ABBA selbst, aber offenbar mit Avataren, also animierten Figuren, habe sie wieder zusammengebracht, schreiben die vier. Zur Erinnerung, was war es nochmal, was ABBA so außergewöhnlich machte? Sie waren so anders, so hell und fröhlich. Ging das überhaupt? Damals, 1974? Es war die Zeit der ausufernden Soli und verkopften Konzeptalben. Rock- und Popmusiker gaben sich alle Mühe, ernsthaft zu sein, bedeutsam, nur der Kunst verpflichtet, nicht dem Hörer oder Tänzer. Und dann kamen diese vier und sangen und lächelten in 3 Minuten alles entzwei. Ein vierköpfiges Wundertier namens ABBA, eine Vier-Personen-Einheit, wie es sie seit den Beatles nicht mehr gab, bis in den Namen hinein.
I'm Frida.
I'm Agnetha.
I'm Benny.
And I'm Bjorn.
We're ABBA.
If you change your mind,
take a chance on the first thing.
2 Mädels, eine blond, eine rot, 2 Jungs, alle hübsch.
Ich muss sagen, dass wir ein bisschen erstaunt sind über den Erfolg.
Eine Gitarre, ein Klavier, 2 plus 2 gleich ABBA.
Knowing me, knowing you.
4-mal echtes Schwedengold. Keine Skandale, keine Drogen, keine Kopfschmerzen. Die Jungs schreiben die Lieder, die Mädchen singen sie. Immer bunt, aber niemals billig. Entwaffnend eingängig. Kritik gleitet an den Satinanzügen ab oder an den weißen Mini-Kimonos. Jahrzehntelang trotzten sie Angeboten, wieder zusammen Musik zu machen. 1 Milliarde wurde sogar geboten. Aber jetzt, ABBA sind wieder da. Wenn auch nur kurz. Wir sind vielleicht alt geworden, schreiben sie, alle zwischen 68 und 73 Jahren alt. Und weiter wörtlich, aber das Lied ist neu. Und es ist ein gutes Gefühl. Agnetha, Benny, Björn, Anifried.
Aber also bald reunited, soweit der Bericht von Uke Bandixen und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.